Ich habe vorher noch vergessen zu sagen, dass wenn man da hinten Buch nimmt, dass man das Geld in die Schachtel legen kann, die da hinten steht. Da ist eine leere Schachtel. Sie wird vielleicht voll. Das ist nicht das Ziel, sondern dass die Bücher helfen. Mir bringt es am meisten, wenn ich so Bücher schreibe, viel gelernt, gerade bei diesem letzten Buch, Auf Jesus Spuren im Heiligen Land. So kann man ganz günstig eine Reise mitmachen. Und noch mehr bringt es, wenn man dann auch noch etwas, also selbst mitmacht, persönlich. Wir kommen zum zweiten Teil, die Verwirklichung der Gottesebenbildlichkeit. Ich möchte zuerst mal kurz auf die Vermittlung der biblischen Grundlage eingehen und dann auf die Hinführung zu Jesus, die Umgestaltung in das Bild Jesu und die Hinführung in die Gemeinde. Die Liebe zu Jesus schließt die Liebe zu seinem Wort mit ein. Es gibt Leute, die sagen, sie lieben Jesus, aber na, Bibel, damit kann sie nicht so viel anfangen. Die Frage ist nur, was für einen Jesus lieben sie? Gott hat sich offenbart in seinem Wort. Er hat es ihm gefallen, seinen Willen kundzutun, seinen Heilsplan kundzutun. Gott ist ein Gott, der spricht und der verständlich spricht, der ja auch unser Verständnis geschaffen hat, dass wir ihn verstehen können. Wollen es oft nicht wahrhaben, aber der Mensch kann Gottes Willen, seinem Wort verstehen durch sein Wirken. Und uns geht viel verloren, wenn wir diese Liebe zur Bibel nicht haben oder nicht vermitteln. Ich muss einfach, je länger ich mich mit diesem Wort Gottes beschäftige, staunen über die Vielfalt, über diesen Reichtum, den wir die Liebe haben, in der Bibel haben. Es ist schön, wenn man sich da mit viel beschäftigen kann. Also wichtig, dass wir versuchen, im Kind eine Liebe zur Bibel zu wecken, Liebe zu Jesus und zu seinem Wort. Liebe zu Jesus schließt immer die Liebe zu seinem Wort mit ein. Wie kann ich meiner Frau sagen, ich liebe dich, aber was du sagst, ist mir egal. Wird sie ja wirklich glauben, dass ich sie liebe. Das ist nämlich nicht so wichtig, nicht so ernst, was du sagst. Also ich liebe dich trotzdem, furchtbar. Wichtig ist natürlich, dass wir auch unser Leben von der Bibel her prägen lassen und so dies auch weitergeben und dann auch einen Einblick in die zentralen Lehren der Bibel vermitteln können. Natürlich kann uns da auch die Gemeinde dabei helfen, aber auch wir sind verantwortlich als Eltern, biblische Lehre an die Kinder weiterzugeben. Zweitens, die Hinführung in die lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Das ist grundlegend, seitdem es den Sündenfall gegeben hat, ist die Beziehung des Menschen zu Gott grundsätzlich zerstört. Wir müssen sehen, dass die Bibel nie sagt, der Mensch ist nicht mehr Ebenbild Gottes. Der Mensch ist immer noch Ebenbild Gottes. Aber Paulus schreibt in Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, das Ebenbild Gottes, dass der Mensch ist sozusagen stumpf geworden durch den Sündenfall. Und das ist nicht nur ein Teil vom Menschen, sozusagen, dass der böse Trieb und das Denken ist aber heilig. Nein, das Denken, der ganze Mensch ist mit eingeschlossen, ist gefallen. Nach der Bibel. Und das heißt, dass alles, was mit der Gottesebenbildlichkeit zusammenhängt, verdorben ist. Unser Denken zum Beispiel ist verdorben. Der Mensch denkt seit dem Fall falsch. Es war ja schon falsches Denken vom Satan beeinflusst, das zum Fall geführt hat. Und deswegen braucht der Mensch eine Erneuerung und diese Erneuerung ist nur durch Jesus Christus möglich. dadurch, dass Jesus Christus in unser Herz kommt. Wie können wir das vermitteln? Wir können den Glauben nicht einfach vererben, so nach dem Motto, die Eltern waren schon gläubig, die Großeltern und ich auch und meine Kinder auch und die Kindeskinder auch. So einfach geht es leider nicht. Aber wir können erstens vor allem den Glauben überzeugen, vorleben, anstecken, vorleben, dass die Kinder sehen, dass sie wirklich im Glauben leben. Und dann natürlich auch immer wieder erklären. Es ist wichtig, dass wir Kinder nicht einfach unter Druck setzen, dass sie sich bekehren. Emotional zum Beispiel. Kinder sollen sich nicht unter Druck bekehren. Vielleicht müssen wir manchmal auch warten, bis Gottes Zeitpunkt gekommen ist. Aber es ist immer wieder wichtig zu erklären, was heißt das, Christ zu werden. Das schließt erstens nach der Bibel mit ein, dass wir unsere Sünden erkennen und bekennen. Ab wann kann ein Kind Sünden erkennen? Spätestens, wenn es 6-7-jährig ist. Das heißt, spätestens ab diesem Moment weiß es auch, dass es ein Sünder ist vor Gott. Das muss man auch sehen. Und hat ein schlechtes Gewissen. Also wie oft habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, als ich ein kleines Kind war. Das Problem ist nicht, das schlechte Gewissen zu bekommen. Also schon ein Problem. Aber das hat man von selbst. Das Problem ist, das loszuwerden. Wie werde ich es los? Und das kann ich durch Jesus Christus loswerden. Indem ich meine Sünden bekenne. Erstens, 1. Johannes 1, Vers 9. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, das heißt zugeben, dass wir Sünder sind, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, das gilt natürlich auch für uns als Christen, aber es ist auch grundlegend, wenn wir uns bekehren, dass wir Sünde bekennen und erkennen und bekennen. Zweitens, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen als Retter und Herrn. Auch das müssen wir immer wieder erklären. Es genügt nicht einfach Sünden bekennen, sondern es ist wichtig, dass wir bewusst Jesus Christus in unser Leben aufnehmen. Wenn man das als Kind tut, als kleines Kind, ist das wunderbar. Sehr oft geschieht dann eine Bestätigung sozusagen in der Pubertät. Also viele Bekehrungen gibt es ja in der Pubertät, 14- bis 16-jährig. Und wenn es da nicht klappt, dann ist oft sehr schade, allgemein. Es ist wichtig, dass man dann auch nochmals bestätigt sagt, ich will jetzt ganz bewusst im Glauben leben. Er hat neulich ein Junge gesagt, ja, ich habe Angst, dass ich dann in der Jugend nicht mehr im Glauben lebe. Sag, du kannst dich ganz bewusst für Jesus entscheiden. Sag, ich will auch in der Jugend mit Jesus leben. Dann lebst du mit Jesus. Johannes 1,12. 1. Johannes 1,9 habe ich vorher zitiert. Johannes 1,12. Wie viele ihn, Jesus, aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten. Jesus aufnehmen, immer wieder auch erklären, wie das geht, damit Kinder wissen, was es heißt, Christ zu sein und Christ zu werden. Nicht einfach unter Druck, sondern verstehen. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Er hat sich ja längst für uns entschieden. Ins Bild Jesu umgestalten. Wenn wir Christ sind, sind wir noch lange nicht vollkommene Menschen, zumindest nicht in den Augen der Mitmenschen. Damit können wir nicht sagen, jetzt bist du Christ geworden, jetzt habe ich meine Erziehungsarbeit vollendet. Schön wär's, ne? Jetzt ist alles getan. Nein, es fängt dann erst so richtig an. Wenn jemand Christ wird, dann hat er die Voraussetzung, dass er den Willen Gottes tun kann. Von selbst können wir gar nicht Gott gehorsam sein, wenn wir in der Sünde leben. Aber wer Jesus ins Herz aufgenommen hat, der ist in der Lage, mit seiner Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes, gehorsam zu sein. Und das muss umgesetzt werden und das braucht das Kind unbedingt unsere Begleitung. Unsere Anleitung, unsere Begleitung. Das Denken zum Beispiel muss jetzt neu geprägt werden als Christen, dass wir uns vom Wort Gottes her prägen lassen, dass wir unser Denken neu prägen lassen. Unser Gefühlsfeld soll neu geprägt werden durch die Bibel, durch den Geist Gottes, wie es Gott bestimmt hat. Das braucht alles Zeit. Das ist ein Umwandlungsprozess. In Kolosser 3, Vers 10 schreibt Paulus, dass wir umgewandelt werden in das Bild dessen, der uns geschaffen hat. Kolosser 3, Vers 10. Wir sollen umgewandelt werden in das Bild dessen, der uns geschaffen hat. Wer hat uns geschaffen? Das lesen wir ein paar Kapitel vorher in Kolosser 1, 16. Nämlich, dass alles durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, geschaffen worden ist, was geschaffen worden ist. Durch Jesus Christus. In sein Bild werden wir umgestaltet, was Paulus dann auch anderswo schreibt. Zum Beispiel im 2. Korinther 3 ab Vers 18 und dann 4 oder 6 diese herrlichen Verse. Dass der Lichtglanz Gottes in unseren Herzen durch Jesus Christus immer mehr aufleuchtet. Das ist, was Paulus schreibt. Der Lichtglanz Gottes durch Jesus Christus in unseren Herzen, weil er das Ebenbild Gottes ist, Jesus Christus. Und er uns damit in diese Ebenbildlichkeit hinein neu verwandelt. Erziehungsarbeit ist somit auch Bildung. Bildung des Charakters. Übrigens, das Wort Charakter ist ein griechisches Wort. Es kommt einmal vor im griechischen Neuen Testament, nämlich in Hebräer 1, Vers 3, wonach der Sohn Gottes nicht nur Schöpfer des Weltalls ist, sondern auch der Charakter Gottes, des Wesens Gottes. Und Charakter kommt von Charasso im Griechischen, heißt Prägung. Eigentlich heißt es Präger. Er ist der Präger. Jesus, weil er das Wesen Gottes in sich hat, weil er Gott gleich ist, prägt in uns das Wesen. Darum geht's. Dass er in meinem Herzen das Wesen Gottes prägt, immer mehr. Nach dem Motto von, ich finde es so schön, dass die Jugend dieses Motto hat, dieses Jahr, Christus mein Leben. Galater 2, 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das liebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Dazu gehören dann auch unsere Fähigkeiten, dass sie umgewandelt werden, umgestaltet werden, dass wir richtig denken, dass wir richtig handeln lernen, unsere Gaben. Und ich sage manchmal, unsere Gaben, die Gott uns geschenkt hat, sind auch unsere Aufgaben. Gott ist ja, Gott schenkt uns sich selbst uns in Jesus Christus. Und mit seinem ganzen Wesen, mit seiner Liebe, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Heiligkeit schenkt er sich uns. Und seine Gabe ist immer auch eine Aufgabe. Und das heißt, dass wir lernen, damit zu dienen. Mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Und vor allem in der Gemeinde sind wir berufen, das einzuüben. Einzustudieren. Ein bisschen höher Deutsch. Also, und damit komme ich zum letzten Punkt, die Erziehung für die Gemeinde. Viele Jugendliche verlieren heute den Anschluss an die Gemeinde, was tragisch ist, weil die Gemeinde so etwas wie ein geistliches Heim sein soll. Nicht nur so etwas, sondern ein geistliches Heim, eine Geborgenheit, eine Familie, ein Schutz. Gerade in unserer orientierungslosen Welt braucht die Jugend dringend ein geistliches Zuhause, wo sie Orientierung findet. Das ist dringend notwendig und es ist schade, wenn dieser Bezug verloren geht. Die Gemeinde ist keine Erfindung von Menschen, nicht von den Ältesten, auch nicht von den Ältesten dieser Gemeinde, sondern die Gemeinde ist eine Einrichtung Gottes. Durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, die Gemeinde, die christliche Gemeinde wird im Neuen Testament wiederholt als Gemeinde Gottes bezeichnet. Und Jesus sagt in Bezug auf diese Gemeinde, dass sie Salz der Erde und Licht der Welt ist. Noch mehr, sie ist ein Pfeiler, sagt Paulus, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit, die christliche Gemeinde. Ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Wo soll man Wahrheit finden? Auf dieser Welt, wenn nicht in der christlichen Gemeinde. Und Wahrheit heißt hier, entspricht dem Willen Gottes. Gott ist wahrhaftig. Und die Wahrheit entspricht seinem Willen, dass wir dementsprechend denken und tun, wie er das geplant hat. Diese Wahrheit soll man in der christlichen Gemeinde finden. Ja, wir haben heute ja im ältesten Kreis der Konferenz über viele Themen gesprochen. Dazu gehört die ganze Sexualität und so weiter. All diese Themen gehören dazu, dass in der christlichen Gemeinde die Wahrheit Gottes gelebt wird. Lesen wir Römer 1 ab Vers 20 oder ab Vers 18 schon. Die Menschen verwerfen Gott und damit auch seine Wahrhaftigkeit und wandeln die Wahrhaftigkeit Gottes um in Lüge. Und das bezieht sich dann auch auf die Geschlechtlichkeit. Können wir dort nachlesen, Römer 1, ab Vers 20, 26, 27 zum Beispiel. Die Gemeinde ist also ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit Gottes. Durch Jesus Christus kann diese Wahrheit und soll sie gelebt werden. Die Gemeinde wird als Leib Christi bezeichnet, wo Jesus Christus gegenwärtig ist. Und Paulus sagt, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus hineingetaucht werden in den Leib Christi. Das heißt, wenn wir wiedergeborene Christen sind, gehören wir innerlich zur Gemeinde. Wer den Heiligen Geist empfangen hat, indem er Jesus Christus aufgenommen hat in sein Leben, gehört innerlich zur Gemeinde. Und die Liebe ist es, die diese Gemeinde verbindet, das Band der Vollkommenheit, Kolosser 3, ab Vers 12 bis 15. Die Liebe, das Band der Vollkommenheit. Nun ist es wichtig, dass Kinder auch äußerlich in die Gemeinde geführt werden. Dazu gehört zuerst, dass wir selbst als Eltern, als Erzieher Gemeindeleben vorleben. Das heißt, dass wir selbst die Gemeinde lieben, dass wir selbst die Gemeinde besuchen, dass wir selbst uns einbringen, dass wir die Gemeinde lieben, nicht weil sie vollkommen ist, in Christus ist sie vollkommen, sondern weil wir die Gemeinde lieben, weil wir Jesus lieben. Das heißt, dass wir eine positive Einstellung zur Gemeinde haben. Das ist oft ein Problem. Kinder kehren der Gemeinde oft den Rücken, weil sie hier eine Diskrepanz sehen bei den Eltern zwischen dem, was sie vielleicht predigen und dem, was sie tun. Vorleben. Nicht über die Gemeinde schimpfen, dann schimpfe ich auch über mich. Das merken viele offenbar gar nicht. Die schimpfen über die Gemeinde, schimpfen dann immer auch über sich, weil sie ein Teil der Gemeinde sind. Also man muss nicht vergessen, wenn man über die Gemeinde schimpft, schimpft man primär auch über sich. Sondern die Gemeinde lieben. Bei aller menschlichen Unvollkommenheit, die das Leben mit sich bringt, das hat auch jede Gemeinde, auch diese Gemeinde, ganz sicher. Und dann ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche in die Gemeinde integriert werden, dass ihr Alltag angesprochen wird, dass sie wissen, dass auch ihre Probleme ernst genommen werden und verstanden werden. Das heißt, auch für Kinder und Jugendliche Programme gestalten, die attraktiv sind und ansprechen. Ich möchte auf Mauerhofer hinweisen, nochmals an dieser Stelle. Der schreibt, dass geforscht wurde, warum kehren Jugendliche der Gemeinde den Rücken. Und da wurden unter anderem folgende 4 Punkte hervorgehoben, die wir beachten sollten. Erstens, die Auslegung der Bibel in der Gemeinde ist lebensfremd. Da wird sehr theologisch gepredigt, aber sie können damit wenig anfangen. Zweitens, die Gemeinde kümmert sich nicht um die persönlichen Probleme von uns. Drittens, wir dürfen in der Gemeinde keine Verantwortung übernehmen. Es ist schön, wenn jung und alt zusammen dem Herrn dienen. Und wenn wir warten, bis sie fehlerlos die Dienste übernehmen können, dann können wir warten, bis sie gestorben sind. Also anpacken. Unter Begleitung und Verantwortung übernehmen. Wollen wir den Jungen was zutrauen? Und viertens, wir sehen, ein sehr wichtiger Punkt, viertens, wir sehen im Leben der Gemeindeglieder Widersprüche zwischen Lehre und Leben. Heißt ja nicht, dass wir jetzt vollkommen leben können, als Christen, als Eltern, aber ich denke, wir sollten zu unseren Fehlern stehen, auch als Eltern. Wir sollten Fehler auch zugeben können, auch um Vergebung bitten können. Ganz wichtig. Manche haben Eindruck, dann würden sie die Autorität verlieren, wenn sie den Kindern sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Aber dass wir Fehler machen, das sehen die Kinder ja. Das merken sie. Und wenn wir dazu stehen können, werden wir nicht die Autorität verlieren, sondern glaubwürdiger. Und deswegen ist wichtig, dass wir nicht immer so tun, als wären wir die super Frommen, die geistlich da irgendwo zwischen Himmel und Erde schweben. Und sie müssen einfach dahin kommen, nach wo wir sind, sondern dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und ich glaube, wir können da alle noch lernen. Und es ist gut, dass wir alle einen himmlischen Vater haben, der geduldig ist, der barmherzig ist, der gerne vergibt. Lass uns von ihm lernen, wie Jesus sagt, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, so sollt auch ihr barmherzig sein. Wie er vergibt, so sollen auch wir vergeben. Das heißt, wir müssen von Gott lernen, Vater und Mütter zu sein, Väter und Mütter, weil wir in unseren Kindern das Vaterbild Gottes prägen werden durch unsere Erziehung. Muss uns bewusst sein. Wir werden unseren Kindern das Gottesbild prägen. Und deswegen sollten wir auch versuchen, Gott wirklich so auch anzunehmen, wie er ist, und das auch umzusetzen in unserem Leben. Das heißt, auch mit seiner echten Liebe, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Gott hat nicht nur Liebe. Gott ist gerecht, sagt uns die Bibel. Nicht Gott ist Gerechtigkeit. Gott ist gerecht, aber Gott ist Liebe. Gott ist Licht. Gott ist Geist. Das ist sein tiefstes Wesen. Und durch den Heiligen Geist, Römer 5, Vers 5, ist diese Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Wir sind dazu befähigt, in aller menschlichen Unvollkommenheit. Wollen wir uns selbst prägen lassen. Wie Paulus immer wieder sagt, nehmt Christus als Vorbild und mich, weil Paulus sich durch Christus prägen lässt, sein Charakter. Dass Christus immer mehr sein Charakter wird. Das ist das Ziel. Dann können wir auch Menschen in diesem Sinn prägen. Und das wird heilsam sein. Lasst uns beten. Vater im Himmel, du hast uns so geliebt, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass wir ewiges Leben haben dürfen, jetzt schon. Ja, und wir sind berufen, deine Diener zu sein in deiner Gemeinde. Du befähigst uns auch, Diener des neuen Bundes zu sein, wie Paulus schreibt in 2. Korinther 3. Schenke Gnade, dass wir einander annehmen, wie du uns angenommen hast, in aller Unvollkommenheit, und dass wir ja deine Liebe weitergeben können im Dienst, auch besonders an unsere Kinder, damit sie dann das auch wieder weitergeben können. Segne uns als Gemeinde, schenke Gnade, dass viele noch diese Geborgenheiten dir erleben können, die du uns schenkst. Amen.